Es ist Gottes Gnade und Liebe, dass wir uns heute Morgen begegnen und diesen Gottesdienst feiern. Mit Gerdita Verrichon, wir kennen uns seit 1963. Du warst am Seminar, ich kam zum Seminar. Eine lange Zeit und Gott hat uns festgehalten. Ich denke an so manche Begegnung hier in Stralsund, wo wir die Nähe und Gnade Gottes mit viel Liebe erlebt haben, damals noch in der Wasserstraße. Ich bin dem Pastoren-Ehepaar sehr dankbar. Liebe Norbert, liebe Silke, ihr habt uns gestern einen wunderschönen Abend bereitet im Garten, ganz nach unserem Geschmack mit Grillen. Und so bin ich dankbar, wenn wir heute Morgen miteinander Gottesdienst feiern. Ich habe in der letzten Zeit sehr viel Gutes vom Himmel her, von Gott her erleben dürfen. In den verschiedenen Gemeinden, wo ich gedient habe, vor 2 Wochen war ich im Erzgebirge. Wir hatten dort in der Herberge wieder eine Familienfreizeit. Und in mancherlei anderen Gemeinden in und um Berlin. Ich sehe, wie Gemeinden wachsen. Eine Gemeinde aus Ghana, sie ging aus unseren Räumen der Antlammer Straße mit 35 Geschwistern in eine Selbstständigkeit. Heute hat die Gemeinde über 200 Mitglieder, haben eine katholische Kirche gekauft. Und Gott steht zu seinem Werk. Wir hatten ja in der Gemeinde auch immer, ja, wie soll ich sagen, Studenten aus Ghana, aus Sambia, aus Madagaskar. Und wenn ich getauft habe, dann habe ich immer gesagt, am nächsten Sonntag taufen wir wieder schwarz-weiß. Und so hatten wir also auch zu damaliger DDR-Zeit eine ganze Reihe Ausländer in der Gemeinde. Wenn ich sage, ich erlebe noch viel Liebe und Zeichen Gottes, so vielleicht hat mich ein letztes beeindruckt. Ich bin ja immer noch unterwegs, war mit meiner Frau zu Pastorenseminar eingeladen in der Schweiz. Oder wir waren auch in einer Gemeinde, mit der wir über viele Jahrzehnte seit der DDR-Zeit verbunden sind, in der Slowakei, in Novomesto, haben voriges Jahr einmal so eine Rundreise gemacht, Ungarn und Slowakei. Und dort in der Slowakei, in Novomesto, da verbindet uns sehr viel Persönliches. Und dann sagte mir der Gemeindeleiter, Pastor Gabovic, er sagte, weißt du, wir bauen. Wir haben ein Grundstück. Nun, ich kenne die Gemeinde über diese ganze DDR-Zeit und weiß, wie es da aussieht in der Slowakei. Die Tschechei steht ja besser wirtschaftlich wie die Slowakei. Aber in der Slowakei ist Erweckung. Erweckung unter den Romas, spricht Zigeuner. Und es ist wunderbar zu sehen und mitzuerleben, wie die Menschen Ordnung in ihr Leben bringen, wie sie anhand einer alten Singer-Nähmaschine arbeiten und nähen und damit einen Unterhalt verdienen. Eine wunderbare Zeit. Und Gott legte es auf mein Herz, als ich diese Baupläne so sah. Da rief ich dann meinen Freund an, der auch bei uns in der Antlammer Straße sonst gebaut hat. Er ist aus Schaffhausen Architekt und Baumeister. Ich rief ihn an und sage, Schorsch, er heißt Georg, aber ich sage zu ihm, Schorsch, du hör mal in der Slowakei. Und er sagt, wir beten mal. Und dann rief ich nochmal an, sagt er, weißt du, Karl, Gott hat aufs Herz mir gelegt, ich gebe 1 Million Schweizer Franken für diese Arbeit dort für das Bauvorhaben. Wir haben einen Gott, der Wunder tut. Und vielleicht bist du offen, für solch ein Wunder zu vermitteln, das Evangelium an Menschen, dass sie Jesus erleben, aber auf der anderen Seite auch eine Sensibilität, dass wir selbst uns immer wieder überprüfen, wie steht's mit unserem Verhältnis zu Jesus. Und das ist eigentlich der Tenor meiner Predigt heute Morgen. Ich lese uns aus 2. Könige, Kapitel 5. Ich lese zunächst die ersten Verse. Naeman, der Feldhauptmann des Königs von Syrien, war ein vortrefflicher Mann. Er war von seinem Herrn hoch gehalten, denn durch ihn gab der Herr Heil in Syrien. Er war ein gewaltiger Mann, aber aussätzig. Und die Kriegsleute in Syrien waren herausgezogen und hatten eine junge Frau weggeführt aus dem Land Israel. Die war nun im Dienst des Weibes des Naemans. Die sprach zu ihrer Frau: Ach, dass mein Herr wäre bei den Propheten zu Samaria, der würde ihn von seinen Aussatz losmachen. Das ist das Erste, was mich bewegt. Kann ich euch besser sehen. Ein Mann wird uns vorgestellt und es werden sehr vorzügliche Eigenschaften von diesem Mann erwähnt. Er hatte ein gutes Zeugnis, er war hochgehalten von seinem Chef, dem König von Syrien. Er hatte Karriere gemacht, aber dieser Mann war todkrank. Also nicht das Äußere macht es, wie man von uns denkt, was man von uns hält, sondern da sind Dinge da, für die Menschen auch zu damaliger Zeit nicht zuständig waren. Er war aussätzig. Und nur die zweite Seite. Da ist eine junge Frau, ein Mädchen. Dieses Mädchen ist eine Art Kriegsbeute, weggeführt von Israel. Wie fühlt sich das an? Denk mal, du bist so ein Mädchen. Wie fühlt sich das an? Versklavt, Kriegsbeute, weggeführt. Weggeführt von der Heimat, weggeführt vom Elternhaus, von der Freundschaft, von allem Vertrauten, weggeführt aus Israel nach Syrien. Wie fühlt sich das an? Gut? Da gab es bestimmt Heimweh, Tränen, innere Nöte, die verkraftet werden mussten. Und hier beginnt eigentlich ein Ansatz für uns. Ich kenne Christen, die sagten, wenn es den anderen dann mal sehr komisch ging, naja, siehst du, jetzt zahlt's ihm der liebe Gott heim. Das Mädchen hätte vielleicht die Hand reiben können und dann sagen, siehst du, aber sie hatte ein Erbarmen mit ihrem Chef. Sie rieb sich nicht die Hände und sagt, jetzt aussätzig. Weißt du? Sondern sie hatte ein Erbarmen. Und das ist eigentlich das, was uns im Neuen Testament an der Person Jesu gezeigt wird. Er sah die Menschen und er hatte ein Erbarmen. Matthäus Evangelium Kapitel 9, Vers 36. Wie sehen wir die Menschen und unsere Umwelt? Wie sehen wir die Menschen, die eigentlich hilflos ihrer Situation ausgesetzt sind? Dieses Mädchen reibt sich nicht die Hände und sagt, der liebe Gott straft dich jetzt. Sondern dieses Mädchen weist hin auf den Gott, an den sie glaubt. Und das ist der erste Predigtpunkt. Sind wir ein Glaubenszeugnis mit unserer Person? Sind wir ein Glaubenszeugnis? Dieses Mädchen sagte, ach, wenn doch mein Herr in Samaria wäre. Da ist ein Prophet, ein Diener Gottes, der könnte ihn heilen. Sind wir Wegweiser? Oder ist in unserem Leben ein Stoppschild? Bis hierher und nicht weiter? Dieses Mädchen war ein Hinweisschild. Ein Hinweisschild zu einem richtigen Ort, zu einem richtigen Mann. Sind wir Hinweisschilder zum Kreuz und zu dem, der am Kreuz hängt, der unsere Hilfe ist? Menschen warten auf uns. In Berlin bin ich immer etwas traurig, wenn die Ampeln ausfallen. Dreispurig in die Stadt, dreispurig raus. Und wir wohnen 18 Kilometer vom Zentrum weg. Musst immer durch den Verkehr über den Alexanderplatz. Und wenn da die Ampeln ausfallen und die Schilder mangelhaft sind, dann ist es nicht gut fahren. Die Jugend ist etwas schneller von rechts, aber Hinweisschilder sind wichtig für unser Leben. Und wir sind auch Hinweisschilder. Nicht nur ich weiß, an wen ich glaube, sondern ich weiß, wer helfen kann. Ich weiß um den Ort, wo Hilfe mir zuteil wird. Und nun ist der Naemann wieder dran. Der Naemann denkt natürlich gemäß seines Ranges. Eine Audienz beim König von Syrien. Der liebt seinen Feldmarschall, gibt die Briefe mit und mit diesen Briefen ausgerüstet und mit seinem Gefolge zieht er, was hatte die Magd gesagt? Ein Prophet in Samaria. Aber er dachte auf seine Ebene, vom König zum König. Er dachte auf seiner Ebene hin. Das ist der Weg. Das ist auch manchmal schwer für Gläubige. Wir denken immer so auf den Level, auf den Weg. Da bin ich in der Leitung und da geht es hin. Und die obere Ebene. Und da gibt es viele Krisen und Schwierigkeiten. Und wir lesen das auch im Text. Der König von Syrien sprach, so zieh hin. Ich will dem König Israels einen Brief schreiben. Und er zog hin und nahm mit sich 10 Zentner Silber, 6.000 Goldgulden Gulden und 10 Feierkleider und brachte den Brief dem König Israels. Der lautete: Wenn dieser Brief zu dir kommt, so wisse, ich habe meinen Knecht Naeman zu dir gesandt, dass du ihn von seinem Aussatz losmachst. Und da der König Israels den Brief las, zerriss er seine Kleider und sprach: Bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte, dass er zu mir schickt, dass ich den Mann von seinem Aussatz losmache? Merkt und seht, er sucht wieder eine Ursache wider mich. Also die Sache mit dem König, zum König, ging schief. Und wir merken, jetzt wird es kritisch. Sucht er einen Händel? Sucht er wieder eine Ursache? So ist es auch auf typisch menschlicher Weise. Der König von Syrien dachte, der ist zuständig. Zuständigkeiten, die müssen geklärt werden. Wer ist zuständig? Es geht nicht alles, das geregelt werden kann auf Leitungsebene, sondern es geht darum, dass wir unter Geistesleitung leben, eine Sensibilität haben für den, der wirken kann, überbitten und verstehen. Und so muss auch ein Naeman es lernen. Es lernen, den Hinweis zu beachten. Naeman, auf dem Weg zum Propheten, und da wird für mich die Sache sehr interessant. Der Weg braucht ja eine Zeit, und da lese ich uns einmal. Also kam Naeman mit Ross und Wag und hielt vor der Tür am Hause Elisas. Und jetzt wird es spannend. Da sandte Elisa einen Boten, ließ ihm sagen: Geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder erstattet und du wirst rein werden. Also, ein Feldhauptmann kommt daher. Und nun sagt der Prophet durch einen Boten: Geh in den Jordan und zähl. 1-7 wirst du wohl zählen können. Und 2, das ging nicht in das Käppchen von Naeman. Es heißt, da erzürnte Naeman, zog weg und sprach: Er sollte zu mir herauskommen. Zweitens, er soll hertreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen. Drittens, mit seiner Hand über die Städte fahren und den Aussatz abtun. Also der Elisa, der Naeman, hatte ein Programm. Und das gleicht manchmal uns, auch wir sind solche Naeh-Männer und Naeh-Männer-Frauen. Hat schon das Programm. Und wenn es nicht nach dem Programm läuft, dann bin ich nicht gesegnet. Das beginnt bei der Begrüßung. Also bitte, ein Prophet, ein Mann Gottes und ein Heerführer, ein Generalfeldmarschall, den kann man doch mindestens begrüßen. Du kommst in den Gottesdienst, wie der mich begrüßt hat. Und schon ist es gelaufen. ich wurde nicht richtig begrüßt oder man hat mich übersehen. Also was sich der Elisa leistet, das ist doch schon zum Nachdenken. Er kommt nicht und begrüßt ihn. Und dann kommt das Zweite. Vom Mann Gottes kann man doch erwarten, dass er betet. Liebe Zeit, dazu bin ich doch gekommen. Er sollte hertreten und den Namen des Herrn anrufen. Wie der betet, wie jener betet oder gar nicht betet. Du, da hilft kein Gebetsseminar. Ich hatte ein liebes Gemeindemitglied und man kann fast sagen, Beter vom Dienst. Und er hat dann so seins durchgezogen und immer Gott informiert. Wer mich kennt, ich kann manchmal etwas geradeaus sein. Aber dafür habe ich 7 Jahre im Bergwerk gearbeitet und das war eine harte Arbeit. Da hat man nicht um den Brei herumgeredet, sondern man wurde direkt. Und da habe ich auch den lieben Peter gesagt, weißt du, du musst doch Gott nicht informieren. Gott ist doch informiert, oder? Du, oh Gott, siehst mich. Du, oh Gott, weißt alle Dinge. Da musst du ihm doch nicht informieren oder willst du uns informieren? Da brauchst du nicht zu beten, da kannst du mit uns reden. Er sollte beten. Das war sein Programm. Und ich stelle fest, auch in manchen Gemeinden, wo ich komme, ist immer dasselbe Programm. Eingelaufen. Das muss so sein und so sein und so sein. Und wenn das mal nicht so ist, ist entweder das Lobpreisteam nicht gesegnet oder die Gemeinde nicht gesegnet oder der hat es nicht verstanden. Wir haben so unsere Abläufe. Und man möchte auch nicht, dass diese Abläufe unterbrochen werden. Ich habe vergangenen Sonntag in einer Brüdergemeinde gepredigt. Gerd Dieter, du kennst noch Bruder Breubsch, Bibelschullehrer von Burgstedt. In der Gemeinde war ich vorigen Sonntag. Da läuft es anders wie in der Pfingstgemeinde. Und da läuft es wieder woanders. Aber wenn wir geistlich sind, merken wir, die Abläufe werden in einer Sensibilität abgehandelt. Ich habe auch schon manchmal mitten in der Predigt aufgehört, zu predigen und habe einen Altarruf oder ein Gebet oder irgendwas. Na, Ehemann, und das ist der Punkt. Ich aber dachte. Und dann kommt noch das Schönste. Na, Ehemann erwartet eine Handauflegung und noch ein bisschen mehr. Er soll mit der Hand über den Aussatz schwingen. Es muss gefühlvoll sein. Man muss was spüren. Irgendwie noch so ein bisschen Wind dazu. Und nun nicht. Gar nichts. Geh und wasche dich. Oh. Kannst du vorstellen, ein Feldmarschall. In so einer Situation, ich habe auch Gemeindesituationen erlebt, wo auch manchmal so das rote Äderchen anschwillt. Der Naemann war nicht zufriedengestellt, sondern war zornig. Und nun wird die Sache interessant. Wir haben in unserem Dienst es oft erlebt, wenn irgendjemand da war, dem das nicht gepasst hat, wie es eben gerade lief, der hat plötzlich einen anderen gefragt. Wie hast du das empfunden? Und dann legt man gleich noch die Worte in den Mund. Hast du es auch empfunden, dass das so komisch war? Hast du es auch empfunden? Weißt du, man sucht Gesinnungsgenossen. Und wenn 2 sind, gewinnt man noch einen dritten und dann ist die Opposition da. Und der Frieden ist hin. Die mit ihm gereist sind, haben nicht gesagt, Na Ehemann, Generalfeldmarschall, gib Gas! Auf nach Syrien! Die Wasser sind dort besser! Sondern sie sahen die geschwollene Zornsader. Und was sagen sie? Im Text steht, nicht Herr General, nicht Hauptmann. Sie sagen, lieber Vater. Oh. Wenn unsere Enkeltochter aus Bayern wieder in Berlin ist und sie sagt, ach Papa, das geht wieder runter wie Öl. Weißt du, lieber Vater, sie berühren sein Herz. Lieber Vater, wenn dich der Prophet etwas Großes geheißen hätte, na, für große Dinge bist du sowieso zuständig. Aber so siebenmal wirst du wohl noch zählen können. Sie reden zum Guten. Sie reden zum Heil, nicht zum Unheil. Jetzt sind wir schon da. Und jetzt das Richtige zu tun, das ist die Chance. Sie reden zum Heil. Haben wir eine Rede geführt zum Heil, zum Frieden, zur Besänftigung oder noch Öl ins Feuer gegossen? Wir merken, die Situation, die ist so aktuell, weil ich es oft erlebt habe, dass andere. Aber wenn Menschen zum Heil uns ansprechen, lieber Vater, und dann kannst du dir vorstellen, na, ehe man ließ sich auf diese Ratschläge seiner Mitgefährten ein und fährt zum Jordan, obwohl er wusste, also die Wasser in Damaskus sind besser als der schlammische Jordan. Das erste war das Glaubenszeugnis, sprich die versklavte, das versklavte Mädchen bei Naaman. Sie hatte ein Glaubenszeugnis. Sie hielt fest an dem Gott, der Wunder tun kann. Das zweite ist der Glaubensgehorsam. Nicht ich denke, ich aber dachte, sondern man wird gehorsam dem Wort Gottes gemäß. Nicht unserem Verstandesgemäß, sondern dem Wort Gottes gemäß. Der Glaubensgehorsam führt dann zum dritten, zu neuen Erlebnissen. Kannst du vorstellen, die kommen zum Jordan, wenn ein Feldhauptmann reist und zum König, hat er nicht gerade Dienstbotenkleider an. Also er musste sich am Jordan schon ausziehen, damit seine Uniform nicht irgendwie Schaden leidet. Und jetzt sahen seine Mitreisenden den ganzen Schaden der Krankheit. Von Aussatz. Weißt du, man kann manches zudecken. Vielleicht noch ein Orden. Ich diene doch. Ich bin doch. Ich bin wer. Du, man kann vieles zudecken. Aber wenn uns geholfen werden soll, müssen wir ablegen. Und das ist das Neutestamentliche, wenn Paulus sagt, so legt nun ab. Liege, Zorn. So legt nun ab, ausziehen. Aber weißt du, wenn wir ausziehen, ich will ein anderes Wort dazu verwenden, wenn wir uns einmal bloßstellen vor Gott, dann bleiben wir nicht in unserer Blöße stehen. Wir können Menschen bloßstellen. Und das gibt dann Wunden, die schwer heilen. Aber da ist einer, der hat sich entblößt. Er nahm Knechtsgestalt an. Er hatte keine Gestalt noch Schönheit. Um unsere Blöße zu bedecken. Na, ehe man sieht aus, der Aussatz wird sichtbar und dann fängt er an. Und ich kann mir vorstellen, wie die Knechte mitgezählt haben. 2, 5, 6, 7. Und er wurde rein. Halleluja. Durch den Glaubensgehorsam kommen wir zu neuen Glaubenserlebnissen. Die Bibel sagt, Gehorsam ist besser als Opfer. Gehorsam ist besser als Opfer. Aber ich mache doch was für Jesus. Ich diene doch. Ich stelle doch das und jenes zur Verfügung. Gehorsam. Wir haben 6 Enkelkinder. Und einer unserer Enkelkinder am Tisch, wir sind meistens am Sonntag bei uns zu Gast, wenn wir in Berlin sind, dann sitzt zwischen Oma und Opa immer einer der Enkelkinder. Aber unser Jüngster ist dann manchmal so am Ende des Mittags dich beschäftigt. Kennt ihr das? Ach, ihr habt auch so ein Ding. Dann wird schon angefangen. Und die Mama sagt, Dave, steig ein. Das ist ja gerade so interessant noch. Letztens haben wir festgestellt, auch die Erwachsenen haben mitgemacht. Aber gut, aber Dave stellt, hör auf. Sie sagt es einmal, zweimal, aber es ist doch so interessant. Und dann der Opa, dem kribbelt's. Dann sage ich, Dave, was hast du morgen vor? Dann zählt er auf. Ich sage, haben wir noch Zeit? Wir müssen zum Ohrenarzt. Ich werde dem Ohrenarzt sagen, er soll eine dichtische Wasserspritze aufziehen, eine recht große, und dir die Ohren spülen, weil du nicht hörst. Du hörst schwer. Dann stutzt er. Wenn das wieder mal passiert, mit dem Gehorsam oder Hören, sage ich, Ohrenarzt? Ja, ja, Opa, schon gut. Weißt du, Gehorsam. Nicht nur der kleine Dave. Werden wir dem Wort Gottes gehorsam gegenüber? Wie sieht das aus, wenn der Heilige Geist uns dies oder jenes aufs Herz legt, persönlich zu uns redet, Veränderung in uns bewirken will? Und die Bibel redet sogar im Neuen Testament davon, erneuert euch täglich. Ich habe manchmal zu meiner Frau gesagt, weißt du, das ist mir passiert, aber es wird mir nicht wieder passieren. Rum passiert was anderes. Das kennen wir. Erneuert euch täglich. Glaubensgehorsam führt zu neuen Glaubenserlebnissen. Es ist sehr interessant, vor Jahren noch, mitten in der DDR-Zeit, ein junger Spundus, Sohn eines Ältesten, er war mal mit mir nicht einverstanden. Und dann gab es zwischen uns Spannungen. Aber weißt du, heute ist er mein Übersetzer, wenn ich in einer englisch sprechenden Gemeinde predige. Es gibt Zeiten, da müssen wir Spannungen aushalten. Nicht gegenreagieren, aber vielleicht anders agieren. Er wurde geheilt. Und jetzt kommt noch was. Da bin ich begeistert. Weißt du, wenn Gott ein Wunder tut, ich will mal so sagen, da setzt er noch eins drauf. Er kam ja um des Aussatzes willen. Und das wurde erfüllt. Wenn mein Herr in Samaria bei den Propheten wäre, da würde etwas passieren. Das ist passiert. Aber weißt du, was Gott tut? Er setzt noch eins drauf. Kannst du vorstellen? Der Naaman kommt zu Haus. Als Kriegsherr hat er vielleicht auch manche Narbe und manche Runzel im Alter werden, passiert das auch. Die einen sind einfältig, die anderen zwiefältig. Und weißt du, was Gott tut? Und sein Fleisch war wie eines jungen Knaben. Wow! Kannst du vorstellen, wie die Frau Naaman gestaunt hat, was sie da für einen Spundus plötzlich hatte? Keine Falten und Runzel, das Fleisch wie eines jungen Knaben. Wow, das ist unser Gott. Vielleicht hat der König auch gestaunt, du warst ja zur Verjüngungskur. Ja, durch Glaubensgehorsam, das ist unser Gott. Er setzt nicht nur nach innen, der Aussatz war vielleicht nicht nach außen gedrungen, aber jetzt konnten alle sehen, Mensch, der Naaman, wie der aussieht. Jungbrunnen ist der Jordan. Das ist unser Gott. Ich aber dachte, das hätte ihm nichts gebracht. Ich aber dachte, wäre er krank nach Hause gekommen. Und der Aussatz hätte sich weiter verbreitet, ohne Heilung, aber durch Glaubensgehorsam. Heilt Gott. Das Glaubenszeugnis, Hinweisschild, der Glaubensgehorsam, das zu tun, was Gott sagt. Und das Glaubenserlebnis. Wir brauchen immer wieder mal neue Erlebnisse, Bestätigung vom Himmel her, von Gott her. Aber der Schritt vorher ist Gehorsam. Lebe ich Gott wohlgefällig? Läuft in meinem Leben Gottes Programm oder mein Programm? Was läuft ab in meinem Leben? Verfolge ich meine Ziele, meine Gedanken oder diene ich dem Herrn, was zum Heil dient? Merkt ihr, das ist eine aktuelle Geschichte, ein Stück Gemeindegeschichte auch nach dem Neuen Testament. Nicht unsere Vorstellung, sondern die eine Feststellung. Es ist einer, der helfen kann, der Mann von Golgatha. Wenn wir wieder in neue Herausforderungen der Woche unseres Lebens hineingehen, dürfen wir uns täglich hinterfragen, war ich ein gutes Hinweisschild? Nicht mein Glaube und ich, und ich und mein Glaube und meine Erkenntnis und ich, sondern wie erlebe ich Gott dass ich zum Segen für andere werde. Darauf kommt es an. Und wenn Gemeindewachstum geschehen soll, geht es nicht anders als durch Glaubensgehorsam. Mit einer Sensibilität, Herr, rede, denn dein Knecht hört. Und das ist eigentlich das Anliegen bis ins letzte Buch der Bibel. Der sogenannte Ohrenspruch. Wer Ohren hat, nicht mein kleiner Dave, der zum Ohrenarzt muss, sondern wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Das ist auch für unsere Gebetszeit immer wieder sehr wichtig. Nicht nur, ich habe mein Herz ausgeschüttet und Amen gesagt, jetzt tschüss, mein Programm läuft, sondern Herr, ich will beten, du wirst hören und ich will auch hören. Hören von dir, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Und dabei wünsche ich auch euch hier in Stralsund viele gute Erfahrungen. Erlebnisse durch den Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber. Und wenn du auch jetzt 19 bist und manche Herausforderung bevorsteht, dieses Wort ist deines Fußes Leuchte und ein Licht auf deinem Weg. Auch in deinen Prüfungen. Du bist nicht allein, sondern er hat es verheißen und er wird es tun, dass er bei dir ist. Das ist unsere Trost, das ist unsere Hilfe in unseren verschiedenen Lebenssituationen. Werde noch erinnert, David war ja auch so ein Stratege. Musste gerade so vor einiger Zeit einer für unseren Kalender Wort und Geist oder Geist bewegt, ein paar Kalenderzettel schreiben. Und es ist mir zum ersten Mal aufgegangen, dass David, als es in den Krieg ging, er nicht mitzog. Er blieb zu Hause. Und dann das andere. Er ging an den schönen Sonnenabend oben spazieren. Und es bemerkte auch eine Frau. Eigenartig, als der David da oben spazieren ging, hat sie sich gerade da unten gebadet. Komisch, ne? Muss man drüber nachdenken. Dann kam das Begehren, dann kam der Mord, sprich einmal Kriegsunfall, und dann ist der David ganz großzügig. Er nimmt die Kriegerwitwe zu sich ins Haus. Sozial prima. Es wusste ja niemand die Hintergründe. Der Ehebruch wusste niemand. Und manche haben gedacht, oh, das ist ein König, der großzügig mit der Kriegerswitwe umgeht. Und dann kommt der Nathan. Du bist der Mann. Und Lob und Dank, so viel Sensibilität hatte noch der David. Da ich wollte verschweigen, zudecken, verschweigen, da wurde ich krank. Und dann betet er, da bekannte ich dir. Und dann kommt dieser Psalm, wasche mich und entsündige mich. Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Ich denke, auch das ist wichtig. Wenn ich vorher nur das Bloßstellen oder Ausziehen erwähnte, auch das Bekennen, das gilt uns. Da bekannte ich. Und Gott ist gnädig, weil er auch barmherzig ist. So dürfen wir uns auch heute Morgen Gott stellen. Ganz gleich betrifft es unser Denken, unsere Lebensabläufe, unsere Gottesdienstabläufe, unsere Lebensnormen, die wir uns gesetzt haben. Oder sind wir offen für Gottes Geist, der wehen und wirken will? Lasst uns aufstehen und beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns kennst. Auch unsere Schwierigkeiten, unsere Probleme. Aber wir danken dir, dass du mittendrin bist und dass du Kraft geben willst in der Bewältigung unseres Lebens. Und wir möchten, dass unser Leben ein Zeugnis ist, ein Hinweis zu dir. Und darum dürfen wir auch wie David beten: Herr, wasche uns und entsündige uns. Gib, dass dein Heiliger Geist Raum in unseren Herzen gewinnt. Und dass wir in unseren Denken und Programmen uns mehr von dir leiten lassen und deinem Wort. Herr, ich danke dir für die Geschwister, die hier am Ort, in den Gemeinden, dir die Treue gehalten, die sich in den Dienst gestellt haben. Und das Anliegen ist, dass Menschen für dich gewonnen werden. Und wir bitten dich, Jesus, wenn du uns sendest, geht hin, dass wir gute Beispiele und Hinweisschilder sind. Dass wir neue Erfahrungen des Glaubens haben durch Gehorsam. Wo wir ungehorsam gegenüber dir und deinem Wort waren. Herr, wir dürfen um Kraft bitten, dass wir dir und deinem Wort gemäß leben. Und so segne meine Geschwister hier. Ich danke dir, du liebst sie. Du hast sie gewollt. Du willst mit ihnen Gemeinde bauen. Und Herr, darum komm und berühre unser Herz und Leben, dass wir nicht nach hinten ausgerichtet, sondern nach vorn. Dass wir aufsehen auf das, was du getan hast. Und uns wird Erquickung zuteil. Lasst uns unsere Augen einen Augenblick geschlossen halten. Ich habe den Eindruck, dass ich doch die Frage stellen will. Jesus ist aufgefahren gen Himmel mit segnenden Händen, nicht mit einer geschlossenen Faust, den werde ich zeigen, sondern mit segnenden Händen. Möchtest du, dass die Hand Jesu dich auch heute Morgen neu segnend auf dein Leben legt. Denn er weiß, was du brauchst. Er weiß, wo Dinge verändert werden müssen. Und da will ich für dich beten. Willst du es auch tun durch ein Signal? Streck deine Hand empor und sag: Herr, lege deine durchgrabenen Hände in die meinen. Und führe du mich. Ich will dir folgen und will mich neu auch dir weihen heute Morgen. Herr Jesus, komm, lege du deine durchgrabenen Hände zur Gesundung nach Leib, Seele und Geist in die unsrigen. Heiliger Geist, durchströme du, dass unser Leben kraftvoll mit dir gelebt werden kann. Und schenk du vermehrt Sieg in den Hütten der Gerechten. Denn du, Jesus, bist unsere Gerechtigkeit geworden. Dein Blut rühmen wir und ich preisen wir unseren Erlöser, unseren Retter, Heiland Jesus. Amen.